Liebe Gemeinde, dieser Bibeltext ist ja ein echt heißes Thema, wenn man da mal näher hinhört. Ich denke, es ist gut, dass wir Ventilatoren haben. Gewaltverzicht und Feindesliebe. Als ich mich entschieden habe, diesen Text heute hier auszulegen, wusste ich noch nicht, wie die vergangene Woche verlaufen würde und die gestern ihren Höhepunkt hatte an einer Stelle. Und ich habe gemerkt, es war offensichtlich eine gute Entscheidung, diesen Text auszuwählen. Gewaltverzicht und Feindesliebe, was Jesus da in der Bergpredigt von seinen Nachfolgern fordert und erwartet, ist ja menschlich kaum zu fassen. Und das haben wir ja eben gespürt, auch als der Wolfgang Krieger den Kinderteil hier uns nahegebracht hat, das Thema. Das ist ganz schön schwierig. Müssen Christen wirklich die andere Backe hinhalten? Oder kann man den Mantel auch noch dazugeben? Muss man wirklich als Christ eine zweite Meile gehen? Und darf man nicht Nein sagen, wenn jemand etwas leihen will? Müssen Christen ihre Feinde lieben? Vor allen Dingen, wenn die Feinde darauf pochen, du bist Christ und deshalb darfst du jetzt alles auch abbekommen? Müssen Christen für ihre Verfolger beten? Die Anweisungen Jesu aus der Bergpredigt sind eine so große Herausforderung, dass die Bergpredigt zwar vielen bekannt ist, aber von ebenso vielen in der Praxis ziemlich ignoriert wird, weil das unendlich schwer ist, diese Antithesen Jesu, die Jesus gegen den Mainstream stellt, überhaupt leben zu können. Denn wer so lebt, wie Jesus es fordert und das konsequent tut, ist ja schnell ein Außenseiter in der Gesellschaft und wird von einer schamlosen und maßlosen Gesellschaft auch schamlos und maßlos ausgenutzt. Und wer die Aussagen Jesu aus der Bergpredigt ernst nimmt, muss dann eben mit Nachteilen, Verfolgung, Leid und auch Mobbing rechnen. Wir können uns ja mal einen Cartoon anschauen, der das deutlich macht. Die linke Erfahrung, die gehört zu unserem Alltag. Manchmal bekommt man einen Tritt. Was aber ist, das ist die rechte Seite, wenn man sich wehrt, dann wird gesagt, hey, ich denke, du bist Christ. Ich selber habe diese Erfahrung mal gemacht. 5. Klasse am Gymnasium, dort gab es einen älteren Schüler, der in meiner Nachbarschaft wohnte, der mich ständig sekiert hat, direkt am Schultor. Das ging über Wochen. Der wusste, unsere Familie, das sind Christen und mit denen kann man manches machen. Der Christ wehrt sich nicht. Ich erinnere mich gut an die Szene am Schultor, wo er anfing, mit einem Stück Kreide meine Kleidung zu beschmieren. Und da ist mir der Kragen geplatzt. Ich habe ihm das Stück Kreide aus der Hand gerissen und ihm ins Maul gestopft. Dann war Ruhe. Der war einen Kopf größer als ich und eine Klasse weiter. Aber da war für mich das Maß voll. Da habe ich mich gewehrt. Er dachte, ich sei Christ und er könne alles mit mir machen. Und ich dachte, ich bin Christ, habe auch meinen Stolz und meine Ehre und ich wehre mich trotzdem, damit der mich in Ruhe lässt. Und bis heute habe ich den Eindruck, das war richtig, dass ich mich gewehrt habe. Ich musste mich zurecht wehren und es hat schließlich auch Erfolg. Denn von dem Tag an ließ mich der ältere Schüler in Ruhe. Er blieb zwar in meiner Nachbarschaft, wir hatten fast den gemeinsamen Schulweg, aber Freunde wurden wir trotzdem nie. Aber es war eine Grenze gesetzt. Jesus fordert uns ganz schön heraus, wenn er auf die in uns steckende Vergeltung verweist. Und gleichzeitig setzt er mit seiner Antithese in der Bergpredigt etwas Doppeltes dagegen. Dazu der Teil 1 des Predigttextes hier nochmal zum Mitlesen. In diesem Abschnitt geht es um Gewaltverzicht statt Vergeltung und Rache. Wenn Jesus hier davon spricht, dass er sagt, ihr wisst, dass gesagt worden ist, Auge um Auge, Zahn um Zahn, und er dann seine Antithese dagegen setzt und sagt, ich sage euch aber, dann verweist er auf ein Gesetz der Wiedervergeltung. Dieses Gesetz gibt es in der hebräischen Bibel, das heißt Jus Talionis im Fachbegriff, ist an 3 Stellen zu finden im Alten Testament. Es gilt bei Körperverletzung und bei falscher Zeugenaussage. Auge um Auge, Zahn um Zahn. Wir leben ja oft in einem menschlichen Irrtum, was die Vergeltung betrifft. Menschen handeln oft nach dem Prinzip, wie du mir, so ich dir. Oder Gleiches mit Gleichem zu vergelten. Blutrache war auch damals zur Zeit des Alten Testaments ein Thema und ist heute noch in Teilen Europas so. wo Menschen das Gesetz selbst in die Hand nehmen und sich hier in diesem Fall auf die Bibel berufen. Aber was man dazu wissen muss, wenn die Tora, also wenn das Alte Testament von Wiedervergeltung spricht, dann heißt es nicht, ich darf selbst mein Recht in die Hand nehmen. So war das nämlich nicht gemeint, sondern durch richterliche Entscheidung wird entschieden, wie das Strafmaß aussieht, wenn jemand geschädigt wurde. Also kein Mensch hat das Recht, auch nicht durch die Bibel, Gleiches mit Gleichem zu vergelten. Todesstrafe ist zum Beispiel hier ein wesentliches Thema. Und wenn Jesus sagt, wehrt euch nicht gegen Menschen, die euch Böses antun, bezieht sich das eben auf einen Rechtsprozess, wo, wenn Jesus redet, Liebe vor Recht geht oder Christen auch auf ihr sogenanntes gutes Recht verzichten sollen und es nicht mit Gewalt durchsetzen. Jesus benennt dann 4 Fallbeispiele, um das zu erläutern. Er sagt, wie ist das mit dem Schlag auf die rechte Backe? Übrigens mit dem Handrücken, besonders entehrend. Wenn ich mit der rechten Hand und meinem Handrücken jemanden schlage, treffe ich dessen rechte Wange. Und das ist etwas höchst Entehrendes, bis heute noch. Und Jesus sagt, haltet die linke Wange hin, verzichtet auf Wiederherstellung eurer eigenen Ehre. Das ist mehr als passives, geduldiges Ertragen, sondern eher eine Reaktion, die den Gegner überraschen soll und damit auch entwaffnet. Und dann die Kleider als Pfand. Das ist ein Beispiel aus dem Pfandrecht, was Jesus hier anwendet. Das Kleid war das, was man so auf dem bloßen Leib trägt. Das konnte in Rechtsstreitigkeiten als Ersatz für eine Pfändung eingesetzt werden. Aber was man niemandem wegnehmen durfte, war der Mantel. Der Mantel war nämlich das Kleidungsstück, ohne dass niemand auf die Straße gehen durfte. Und der Mantel diente auch dazu, dass nachts jemand sich zudecken konnte. Diesen Mantel durfte man niemandem wegnehmen. Und jeder hatte auch einen Rechtsanspruch, am Abend seinen Mantel zurückzubekommen. Wer also jetzt den Mantel mit dem Kleid gibt, steht nackt im wörtlichen Sinne vor dem Herausforderer und zeigt, bei mir ist nichts mehr zu holen. Du hast keinen Anspruch mehr auf mich. Und manches Maß an Bosheit kann dazu führen, dass man selbst auf ein Existenzminimum verzichten muss. Als Christen können wir also nicht immer auf dem bestehen, was uns rechtmäßig zusteht. Das dritte Beispiel mit der zweiten Meile, die man mitgeht. Zur Zeit Jesu gab es einen Frondienst, der gefordert werden konnte. Ein Requisitionsrecht der römischen Besatzungsmacht. Das heißt, ein römischer Soldat konnte zu jedem Beliebigen an der Straße gehen und sagen, du trägst mir mein Gepäck oder du zeigst mir den Weg. Und er hatte ein Recht, das für eine Meile einzufordern. Das ist so etwa 1,5 Kilometer. Und nach dieser Meile musste sich der römische Besatzer einen anderen Dummen suchen, den er dazu zwingen konnte. Und es war verboten, jemanden zu einer zweiten Meile zu zwingen. Also die eine Meile war das erlaubte Maß unter den damaligen Umständen. Wer daher eine zweite Meile mitgeht, verzichtet auf die Unantastbarkeit seiner Person und setzt damit zugleich den, der die zweite Meile fordert, in Unrecht, weil diese zweite Meile illegal war. Das vierte Beispiel, dem geben, der bittet. Hier geht es so um private, nachbarschaftliche Verhältnisse, um materielle Unterstützung und Leihgaben, wo jemand dann tatsächlich auf das eigene Habe verzichtet und nicht ängstlich am Besitz festhält. Gleichzeitig, so wurde das auch im Kinderbeitrag deutlich, entlarvt das ja den, der was fordert oder bittet. Es entlarvt entweder dessen Gier und Unersättlichkeit, der kann nie genug bekommen, oder auch die unendliche Armut des Bittstellers. Wenn ich das hier so lese, merke ich, was Jesus fordert, ist eigentlich menschlich nicht zumutbar. Eigentlich eine schockierende Realität. Würde man das zum allgemeinen Prinzip, zur allgemeinen Maxime in einer Gesellschaft erklären und Polizei, Gerichte und Gefängnisse abschaffen, kann man sich vorstellen, was passiert. Das Böse würde sehr schnell überhand nehmen, das Recht würde verhöhnt und die Liebe würde zerstört werden. Wenn Jesus diese Antithesen hier formuliert, dann entwirft er kein Programm für eine gewaltfreie Gesellschaft. Denn diese Gesellschaft wird immer mit Gewalt konfrontiert bleiben. Und Jesus rät auch nicht zur Nachgiebigkeit gegenüber der Macht des Bösen. Man muss sich dem entgegenstellen. Aber er ermutigt zum Rechtsverzicht gegenüber seinem Nächsten. Nicht in Form von Lebensregeln, die man jetzt buchstäblich befolgen muss, die so genau erfüllt werden müssen, sondern als Beispiele. Und diese vier Beispiele, die Jesus hier nennt, wecken eigentlich ja unsere Fantasie. Denn manches von dem erleben wir heute so live nicht mehr, aber auf andere Weise. Und sind ständig herausgefordert, wie gehen wir eigentlich damit um? Man könnte sagen, Gewaltlosigkeit, so wie Jesus sie beschreibt, ist eigentlich die Kunst des Möglichen. Etwas, das man einüben kann, was aber nicht leicht fällt. Ein Mut zum Sein und zum Glauben, könnte man theologisch formulieren. Jesus möchte eigentlich mit seinen Worten herausfordern, gut zu sein. Gut zu sein, eine Einstellung zu bekommen, die auch an der Gewalt des Bösen nicht zerbricht und die das Böse durch das Gute überwindet, wie es in einer Jahreslosung vor einigen Jahren hieß. Sehr gute Beispiele für gewaltlosen Widerstand sind Mahatma Gandhi und der Baptist Martin Luther King. Ich bin bei ihm mal diesem Thema Gewaltlosigkeit nachgegangen. Und Martin Luther King hat eine These formuliert, die lautet, gewaltloser Widerstand ist nichts für Feiglinge. Gewaltloser Widerstand ist nichts für Feiglinge, sagt Martin Luther King. Und dann beschreibt er die Methode des gewaltlosen Widerstands. Er sagt, man ist körperlich passiv, aber geistig stark aktiv. Man nimmt also genau wahr, was passiert. Das ist ein aktiver, gewaltloser Widerstand gegen das Böse. Dann sagt er als zweiten Punkt, gewaltloser Widerstand heißt nicht, den Gegner zu vernichten und zu demütigen, sondern sein Verständnis und seine Freundschaft gewinnen wollen. Und hier scheitert oft vieles. Denn wenn jemand dich demütigt und dich vernichten will, dann möchtest du eigentlich das Gleiche tun. Wenn du aber passiven Widerstand lebst und Verständnis wecken willst und Freundschaft gewinnen, das fällt unheimlich schwer, denn der andere will ja nicht unbedingt dein Freund sein und dich verstehen. Im dritten sagt Martin Luther King, gewaltloser Widerstand greift die Mächte des Bösen an, richtet sich aber nicht gegen die Person, die das Böse tut. Ich glaube, das muss man auch im geistlichen Bereich immer wieder unterscheiden. Wenn Menschen uns Dinge antun und vor den Kopf schlagen, die uns wehtun, verletzen, die Unrecht sind, die uns diffamieren, dann dürfen wir das durchaus als böse bezeichnen. Aber es gilt darum, das Böse zu bekämpfen und nicht den Bösen, diesen Menschen. Martin Luther King sagt weiter als viertes, gewaltloser Widerstand ist bereit, Demütigungen zu erdulden, ohne sich zu rächen, Schläge hinzunehmen, ohne zurückzuschlagen. Das ist eine enorme Herausforderung. Martin Luther King hat das ja selbst erlebt, in seinem Auftreten für die Befreiung der Schwarzen in den USA und für Menschenrechte. Und ein fünfter Punkt von Martin Luther King, er sagt, ein Anhänger des gewaltlosen Widerstands lässt sich weder äußerlich noch innerlich zur Gewalt hinreißen. Das heißt, er sagt dann weiter, er weigert sich nicht nur, seinen Gegner niederzuschießen, sondern weigert sich auch, ihn zu hassen. Ich glaube, dass darin der Schlüssel liegt, wenn wir Gewalt erfahren. Ich habe mich entschieden, in einer konkreten Situation den Menschen, der mir seinen Hass entgegenbringt, nicht zu hassen. Also in der Verkündigung Jesu und im Evangelium Gewaltlosigkeit und gewaltloser Widerstand sind eigentlich Ausdruck der Nachfolge Jesu. Die Macht der Ohnmacht lässt sich kaum berechnen, aber die Macht der Ohnmacht besteht auch darin, zu glauben, dass die Ohnmacht des Kreuzes und des Gekreuzigten das Böse besiegt. Ohne das Kreuz würde das Böse maßlos werden. Aber wenn wir an Christus glauben, an ihm festhalten und wissen, dass er selbst ohnmächtig war gegenüber der Gewalt, aber der auferstanden ist, dann ist das uns ein großer Halt. Und in der Bibel heißt es ja auch, lass dich nicht vom Bösen überwinden, sondern überwinde das Böse mit Gutem. Schauen wir uns noch die zweite Antithese an, in der Bergpredigt. Das ist die letzte dieser Antithesen. Lohnt sich mal nachzulesen in Matthäus 5, wo Jesus sagt, das steht geschrieben, ich aber sage euch in diesem Fall, ihr wisst, dass gesagt worden ist, liebe deinen Nächsten, hasse deinen Feind. Und dann sagt Jesus, ich aber sage euch, liebt eure Feinde und so weiter. Diese letzte Antithese ist eigentlich der Höhepunkt der Antithesen der Bergpredigt und die Feindesliebe ist der Kern des Evangeliums und der Ethik Jesu. Interessant ist, dass Jesus hier eine These aus dem Alten Testament benennt, die aus zwei Teilen besteht. Einmal sagt er, liebe deinen Nächsten, das ist euch ja gesagt. Und das ist allgemein bekannt, das Gebot der Nächstenliebe, wo man also ein gutes Verhältnis zu den Menschen hat, mit denen man im Glauben verbunden ist. Dazu gehört auch dann die Liebe zu den Armen, zu den Geringen, zu den Tagelöhnern, zu den Kranken und auch zu den Gästen. Und dann diese andere Aussage, es ist euch gesagt, hasse deinen Feind. Ich bin mit dem mal nachgegangen, habe dazu auch andere konsultiert und auch Kommentare gewälzt. Woher dies Gebot stammen soll, ist fraglich, kein Mensch weiß das. Hasse deinen Feind als Gebot. Es ist weder in den 5 Büchern Mose zu finden, im Pentateuch, noch in der hebräischen Bibel, noch im Talmud. Aber es spiegelt trotzdem eine emotionale Erfahrung wider, in der Konfrontation und in der Feindschaft. Hasse deinen Feind. Das kann man natürlich auch seinen Kindern beibringen, wenn man merkt, dass die Kinder sekiert werden. Hasse deinen Feind. Und immerhin, jeder weiß ja, wer sein persönlicher Feind ist, oder? Und wir merken das gerade in Bürgerkriegsgebieten oder auch in familiären Clans. Gemeinsamer Hass verbindet die, die gemeinsam gelitten haben. Dieses Denken in Feind-Freund-Schema, der Wille zur Selbstbehauptung. Wo man sich dann nach innen zusammenschließt, nach dem Motto, liebe deinen Nächsten, der dir ganz nah ist, und sich nach außen abschirmt, hasse deinen Feind. Funktioniert vortrefflich. Das heißt, wenn eine Gruppe ein Vorhaben plant und umsetzen will, und wenn dieses Vorhaben in Frage gestellt wird, geschieht genau das. Man schließt sich zusammen nach innen und schirmt sich ab nach außen. Totalitäre Systeme zum Beispiel funktionieren so ganz gut, wo also von Volksgemeinschaft und Volksgenossen und Nationalismus die Rede ist, wo man sich gegen einen äußeren Feind abgrenzt. Strömungen in Europa, in vielen Ländern, wo der Nationalismus dermaßen Ausmaße erlangt, dass Flüchtlinge und Asylanten und auch Menschen einer anderen Herkunft keine Chance mehr bekommen oder nur noch schlecht geredet werden. Wo Fremdenfeindlichkeit, Lügen und Inszenierungen der Politik genau dem entgegenstehen, was Jesus hier sagt. Liebe deinen Nächsten und gleichzeitig das unterstützt, hasse deinen Feind. Das funktioniert nach 2000 Jahren immer noch. Obwohl Jesus ja den Christen und solchen, die sich als Christen verstehen und bezeichnen, etwas anderes sagt. Jesus sagt nämlich, liebt eure Feinde und betet für die, die euch verfolgen. Jesus durchbricht damit dieses Freund-Feind-Schema. Und Jesus stellt mit seinen Worten eigentlich vieles in Frage. So die Clans in Familien, in der Nachbarschaft. Die Clans in Parteien, in Staaten, bis hin in Gemeinden. Die Clans als Volk in Konfessionen und Religionen. Jesus kritisiert alles, was moralisch dann auch begründet wird, ideologisch überhöht wird und religiös aufgeladen ist. Denn damit kann man ja alles legitimieren. Wenn Menschen Andersdenkende in Feinde verwandeln und Andersglaubende zu Ketzern und Ungläubigen erklären, es als sittliche Aufgabe und religiöse Pflicht betrachten, gegen den anderen in den Kampf zu ziehen, dann sagt Jesus sein Aber. Aber. Liebt eure Feinde. Betet für die, die euch verfolgen, so werdet ihr zu Kindern eures Vaters im Himmel. Ich selber mache die Erfahrung, wenn ich echt herausgefordert bin in dieser Problematik, dass mir das Gebet sehr hilft für einen Menschen. Das befreit mich nämlich vom Hass. Natur und Gnade gehören bei Gott eng zusammen. Wie sollte es auch anders sein beim Schöpfer? Wenn also hier vom Regen, vom Wetter und vom Sonnenschein die Rede ist, meint das, dass Gott Ehrfurcht hat vor allen seinen Geschöpfen. Gott will ein Vater aller sein und seine Gaben teilt er eben nicht gemäß einem Freund-Feind-Schema aus. Das kann man natürlich auch im christlichen Bereich missbrauchen. Ich habe das erlebt vor dem Christustag in Linz. Da gab es auf Facebook so interessante Postings, wo dann gepostet wurde, das Wetter wird super. Und dann darunter, wie sollte es auch anders sein, wenn Christen auf die Straße gehen? Ja, die sind besonders gesegnet. Andererseits, die Nicht-Christen können die Sonne ja auch genießen, oder? Also ich nehme die denen ja nicht weg. Also so dieses Unterscheiden, wem Gott was gibt und wem er was verweigert, finde ich schwierig. Weil Gott die Menschen ja nicht als in diesem Schema sieht, Freunde, Feinde oder Engel, Teufel oder fromme, Gottlose, sondern als Menschen. Gott sieht Menschen als Menschen, seine Geschöpfe als Kinder seiner göttlichen Liebe. Und diese Liebe macht eben keinen Unterschied. Daher soll unsere Liebe ja auch keinen Unterschied machen. Das heißt, die Feindesliebe, wenn Jesus davon spricht, ist eigentlich ein Abbild der Liebe Gottes, die alle Grenzen überschreitet. Die alle Grenzen überschreitet. Und das Gebet ist ein Zeichen darin, dafür, dass sich Feindesliebe auch bewähren kann, weil es nämlich Rachegelüste korrigiert und Feindbilder in uns und unsere Haltung auch verändert. Es hilft uns, unseren Feind Gott ans Herz zu legen, weil dieser Mensch von Gott genauso geliebt ist wie wir selbst. Und dann kommen am Schluss noch diese wundervollen Aussagen als Rahmen. So werdet ihr zu Kindern eures Vaters im Himmel. Und am Ende seid vollkommen, wie euer Vater im Himmel vollkommen ist. Das heißt, wer fähig ist, seinen Feind zu lieben und für ihn zu beten, erweist sich als Kind Gottes. Und die Art der Kinder entspricht ja meistens, in der Regel, so sollte es sein, der Art der Eltern oder in diesem Fall der Art des Vaters im Himmel. Die Art seiner Kinder entspricht der Art seines Vaters, ihres Vaters oder auch dem Wesen des Vaters und dem Verhalten des Vaters. In der Theologie heißt das Imitatio Dei, also die Nachahmung Gottes als Kind Gottes. Demnach kann man sagen, Gottes Kindschaft ist einerseits Lohn der Nachfolge, du wirst Kind Gottes, und gleichzeitig ist Gottes Kindschaft die Nachfolge selbst, du bist bereits Kind Gottes. Wir dürfen ja Gott schon jetzt Vater nennen und seine Werke und seine Worte bekannt machen. Und gleichzeitig gilt für die Zukunft ja die Verheißung, so ist es auf dem Titelblatt des Gottesdienstprogramms auch abgedruckt, glückselig sind die, die Frieden stiften, denn sie werden Kinder Gottes heißen. Zukunft. Zukunftsmusik ist auch schon drin. Das heißt, ein Kind Gottes zu sein, hat eine enorme Dynamik. Schon jetzt ist zu sein, wenn es gilt, Menschen zu lieben und für sie zu beten. Und gleichzeitig gilt es für Gottes Zukunft und Ewigkeit, wenn wir jetzt schon Frieden stiften und Kinder Gottes heißen werden. Aber wie können wir denn vollkommen sein? Denn damit endet ja hier diese Antithese. Können wir erfüllen, wenn Jesus sagt, seid vollkommen, wie euer Vater im Himmel vollkommen ist? Wie schaut es aus um unsere Vorstellung zu Vollkommenheit? Vollkommenheit ist ja eigentlich Perfektionismus. Perfektionismus im Glauben, im Gemeindeleben, in der Ehe, in der Freundschaft, in der Familie, im Staat. Alle Gesetze und Regeln zu halten, besser zu sein und frommer zu leben als die anderen. Und sich damit Gottes und der Menschen Wohlwollen zu erarbeiten. Sich das zu verdienen, weil man so gut ist und so perfekt. Interessant ist, dass Jesus etwas anderes meint, wenn er von Vollkommenheit spricht. Er meint nicht ein moralisches, sittliches Ideal. Er spricht auch nicht von einer Selbstverwirklichung zum vollkommenen Ich. Sondern es ist religiös zu verstehen. Jesus redet ja über religiöse Dinge. Gott und Mensch sind vollkommen zusammengeschlossen. So wie Gott und der Vater, Gott und Jesus eins sind, wenn er sagt, ich und der Vater sind eins. Und wenn wir Jesus in unserem Leben haben. Gott wendet sich ja mit seiner Liebe jedem Menschen zu. Und unser Wille soll ungeteilt in Liebe auf Gott ausgerichtet sein, eins sein. Und Gottes Vollkommenheit heißt, dass wir Menschen zu dem werden, was wir sein sollen. Gottes Söhne und Töchter, heile, ganze Menschen. Das Streben nach Vollkommenheit, von dem Jesus hier spricht, ist nichts anderes als Nachfolge. Auch mit der Möglichkeit des Scheiterns, denn wir werden immer mit unseren Unvollkommenheiten konfrontiert. Keiner von uns ist ohne Sünde. Aber wir werden genauso konfrontiert mit der Liebe Gottes, die uns immer wieder herausfordert zu dem, was Jesus hier sagt. Und in der sich Christus uns zuwendet. Ich möchte noch mit einem kurzen Gedicht schließen. Ja, es den anderen mal so richtig zeigen, wer der Boss ist. Aber der Dumme sein, der ihnen den Dreck wegmacht? Ja, den anderen mal richtig begreiflich machen, was ein Hammer ist. Aber der sein, auf den man einschlägt? Ja, den anderen mal so richtig klar machen, wer an allem schuld ist. Aber ohne schuld zu sein, die Schuld auf sich zu nehmen? Ja, den anderen mal so richtig die Wahrheit sagen. Aber selber Wahrheit sein? Ja, den anderen mal richtig den Kopf waschen. Aber die Füße? Ja.